Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Mit Manfred Kläuber. Unsere Themen.
Dr. KI. In der Radiologie gehört künstliche Intelligenz mittlerweile zum Standard. Klinisch erprobt, wie KI-Medizinprodukte zertifiziert werden. Störfeuer. Nach der EU-Kommission geht jetzt auch das US-Justizministerium gegen Apple vor. Schulterschluss. Die EU und die USA debattieren über eine neue IT-Sicherheitsstrategie. Und das digitale Logbuch. Gesundheitszahlkarte.
Ja, schon wieder künstliche Intelligenz. Das Thema lässt die gesamte IT-Branche irgendwie nicht los. Auch wenn man sich mit Fug und Recht fragen kann, ob es denn nicht auch etwas anderes Spannendes aus der Computerei ohne KI gibt. Also geben wir uns geschlagen. Systeme und Anwendungen der künstlichen Intelligenz breiten sich immer stärker aus und es beginnt für viele, den Alltag zu durchdringen. Dabei ist das Thema für Computer und Kommunikation jedenfalls gar nicht so neu, auch wenn wir es vor Jahren noch eher in der Rubrik Zukunftsmusik verortet haben. Vor 9 Jahren zum Beispiel, da hat mein Kollege Maximilian Schönherr einen britisch-australischen Informatiker interviewt, der doch tatsächlich meinte, mit Deep Learning ließen sich Lungen-CTs besser und schneller auswerten als von Radiologen, also von Menschen. Maximilian, hat sich diese maschinelle Art der Diagnostik jetzt durchgesetzt?
Ja, es hat lang gedauert, aber jetzt ist diese Methodik praktisch Standard im klinischen Betrieb geworden. Das Deutsche Krebsforschungszentrum in Heidelberg hat eine eigene Abteilung für Medizininformatik, wo schon vor 20 Jahren Bilddaten der Leber analysiert wurden. Noch ohne KI, wie wir sie heute kennen, aber bereits mit Trainingsmethoden. Die Leber galt damals wegen ihres dichten Gewebes als undurchsichtig und wegen der von Patient zu Patient unterschiedlichen Blutgefäße quasi nicht operabel. Man konnte nicht auf Verdacht einfach Teile der Leber entfernen, ohne das Risiko einzugehen, den Patienten zu töten. Mit 2004 am Krebsforschungszentrum eigens dafür entwickelten Algorithmen zur Pixeltrennung ging das dann. Seitdem sind sogenannte Teilresektionen der Leber in der Chirurgie möglich. Außerdem rückten Chirurgen und Radiologen näher zusammen, erzählte mir Hans-Peter Mainzer, damals Leiter der Abteilung für Medizininformatik.
Ja, dann sehen wir uns den aktuellen Stand der künstlichen Intelligenz in der Medizin genauer an, mit einem Medizininformatiker am Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg.
Die Radiologie ist der Präzedenzfall für den Einsatz von KI. Das sieht man auch an den zugelassenen Medizinprodukten. Da gab es jetzt vor kurzem erst eine Publikation, dass von 520 zugelassenen Produkten 400 aus der Radiologie kamen. Und da sieht man, dass eben der radiologische Bereich da quasi der Vorreiter ist, weil es da ja hauptsächlich primär um die Analyse der Bilddaten aus dem CT oder aus dem MR geht.
So Alexander Seitel. Er arbeitet am Deutschen Krebsforschungszentrum in der Abteilung Intelligente medizinische Systeme.
Der Radiologe wird nicht ersetzt oder so, sondern er kriegt einfach ein Tool zur Hand, muss nicht durch die ganzen Schichten selbst durchscrollen, sondern wird quasi zum Beispiel, das ist eine Anwendung, an eine bestimmte Stelle geführt quasi und schaut sich dort vielleicht nochmal das Bild ein bisschen genauer an, als er es eventuell gemacht hätte oder sie, wenn er es manuell sich angeschaut hätte.
Die Bildanalyse führen die Heidelberger Forscher im eigenen Rechenzentrum durch. Dabei werden sie von einem namhaften Grafikkartenhersteller unterstützt. Für darüber hinausgehende KI-Vorhaben buchen die Medizininformatiker Slots, also Rechenzeiten, in den Supercomputerzentren der Universität Stuttgart und im Forschungszentrum Jülich. Sie modifizieren dafür am Markt breit angebotene und weitgehend erprobte KI-Softwarebibliotheken. Seitels Forschungsgruppe beschäftigt sich mit photoakustischer Bildgebung. Dabei wird sichtbares Licht tief ins menschliche Gewebe geschickt und Ultraschallwellen kommen zurück. Die Datenmengen, die dabei entstehen, sind ein Mix aus Gewebedichten, Molekülstrukturen, der Sauerstoffsättigung, dem Kollagengehalt sowie aus Bildern und Tönen. Diese großen Datenmengen sind nur mit KI in den Griff zu bekommen. Das soll in den nächsten Jahren gelingen. Und wo der Einsatz für künstliche Intelligenz in der Medizin bereits jetzt anklopft, ist der Operationssaal.
In der Chirurgie ist die Lage ein bisschen komplexer, weil da die Daten nicht meistens retrospektiv angeschaut werden, sondern quasi live am Patienten. Das heißt, man muss immer schnelle Entscheidungen treffen, muss dann nicht nur Bilddaten berücksichtigen, sondern alles Mögliche, was um die Operation herum noch wichtig ist, also Labordaten, zusätzliche Patientenhistorien, Fachwissen, was der Chirurg einfach im Kopf hat, um schnell Entscheidungen treffen zu können. Und die Komplexität dieser Daten ist viel höher, also in dem Sinne, dass es mehr unterschiedliche Datenquellen gibt, als wenn man sich in Anführungszeichen nur ein CT-Bild anschaut. Das ist natürlich auch recht komplex, aber es ist halt quasi ein Datentyp, der betrachtet wird von der KI. Es ist ja auch immer wichtig, die Daten entsprechend aufzubereiten, dass sie von KI-Algorithmen quasi fürs Lernen, fürs Training verwendet werden können. Diese sogenannte Annotation ist auch sehr aufwendig, weil man sehr, sehr viele unterschiedliche Datenquellen hat.
Da hat ja der Medizininformatiker ein gängiges Thema in der KI angesprochen. Wenn viele qualitativ unterschiedlichen Daten im Spiel sind, dann muss man sie so strukturieren, dass das neuronale Netz daraus lernen kann. Schlüsse zieht es nach der Trainingsphase dann selbst. Im letzten Schritt ist es also nötig, die Ergebnisse der KI für die Radiologen und Chirurgen aufzubereiten. Wie geht das, Maximilian?
Die Radiologen bekommen typischerweise aus einer Flut von Schichtaufnahmen ein oder mehrere Bilder mit farbig eingezeichneten Bereichen geliefert. Und zwar innerhalb von Sekunden, manchmal Minuten. Also viel schneller, als Radiologen diese Hunderte von Bildern durchgucken können. Die farbigen Bereiche in der Röntgen- oder MRT-Aufnahme sagen dem Radiologen dann: Schau bitte mal genauer dahin, mir, der KI, ist da was aufgefallen. In der Chirurgie dagegen gibt es noch keine vorzeigbaren KI-Anwendungen. Es wird wohl auf Brillen für virtuelle oder augmentierte Realität hinauslaufen, über die der Operateur ad hoc relevante Daten eingeblendet bekommt.
Kommen wir zurück zu den Radiologen. Ist eigentlich die Bildanalyse durch KI im Klinikbetrieb jetzt wirklich angekommen?
Ja, das ist sie. Und sie ist inzwischen nicht nur Standard, sondern es gibt sogar vom Forschungsministerium die Ansage, KI beim Verdacht auf Lungenkarzinom verbindlich einzusetzen. Das hat unter anderem damit zu tun, dass Bilder der Lunge viele Bereiche mit unterschiedlichen Graustufen aufweisen, die von der KI gut eingeschätzt werden können. Selbstverständlich darf der Radiologe diese Informationen nicht blind übernehmen und losoperieren. Er muss selber nochmal nachgucken. Ein weiteres Argument für den KI-Einsatz, nicht nur bei der Lunge, ist, dass man mit deutlich weniger Röntgenbildern, also weniger Strahlenbelastung und kürzeren Zeiten im MRT auskommt. Eine gerade veröffentlichte Arbeit der Universitätsklinik Heidelberg spricht von einer 90-prozentigen Einsparung bei der Magnetresonanztomographie. Die KI rechnet aus nur 10% der sonst üblichen Bilder das Wesentliche heraus.
Woher kommt diese Software?
Da habe ich mich sehr gewundert. Es gibt einen noch übersichtlichen, aber stark wachsenden Markt von künstlicher Intelligenzprodukten für die Medizin, vor allem für die Radiologie. Viele erst in den letzten Jahren gegründete Start-up-Unternehmen in Europa, den USA, Taiwan, Indien, Südkorea. Sie alle werben eigentlich mit einem Argument: schnelle Analyse von nicht unbedingt perfekten Scans bei entsprechend weniger Belastung der Patienten. Die Geschwindigkeit ist ein schlagendes Argument für KI. Am Beispiel: eine bulgarische Firma bietet eine Deep Learning Software als Assistenz für Rückenmarks-Scans an. Mit deren Hilfe kann der Radiologe während der Untersuchung die für den Patienten belastende Zeit verringern.
Maximilian, während unseres Gespräches habe ich mich gefragt, muss eigentlich KI-Software irgendwie zertifiziert werden? Ja, ist sie ein Medizinprodukt, wie zum Beispiel auch ein Ultraschallgerät?
Erstaunlicherweise ja. In der Radiologie muss praktisch alles zertifiziert werden, weil die Software zu Entscheidungen für die Behandlung führen kann und oft auch tut. Die Zulassungsverfahren für Software sind erprobt. Alle 12 Monate gibt es ein Audit, also eine Nachfrage, ob und welche Probleme es mit dem Programm gab, Bugfixes und so weiter. Alle 5 Jahre findet eine unangekündigte Kontrolle statt.
Bei klassischer Software kennen wir ja alle die sogenannten Versionsnummern, also zum Beispiel 4.5 oder 3.9. Und beim Sprung von beispielsweise 5.0 auf 6.0, dann werden alle Verbesserungen aufgelistet. Wie geht das eigentlich bei KI-Programmen?
Das geht nicht. Bei KI-Software, die quasi fertig ist, stellt es kein Problem dar, weil man hat dann Erfahrung damit, wie dieses feste Produkt funktioniert. Reingucken kann man eigentlich nicht. Aber wenn die KI mit immer neuen Daten versorgt wird, um dazuzulernen, gibt es eben kein Update von 5.0 auf 6.0. Die Software ist eine Blackbox, in der das neuronale Netz kontinuierlich Dinge lernt, die man von außen nicht beschreiben kann. Ich wollte noch was erwähnen, was mir ein Radiologe aus Nordrhein-Westfalen erzählte. Bei der Vielfalt an KI-Anwendungen auf dem Medizinmarkt weiß man oft nicht, woher die Lerndaten überhaupt kommen und wie viele es sind. Kann es sein, dass ich für viel Geld eine KI-Software der Firma XY lizenziere, bei der sich aber herausstellt, dass XY nur auf Daten einer Klinik zurückgriff? Hier fehlt es an Transparenz. Aber im Moment ist sowieso alles im Umbruch. Der Artificial Intelligence Act der EU spielt hier mit rein. Dieser weltweit einzigartige Vorstoß ist, auch im Hinblick auf KI-Produkte in der Medizin, noch lange nicht fertig, sagte mir Thorsten Prinz vom VDE.
Über KI-Software in der medizinischen Praxis, darüber sprach ich mit Maximilian Schöner. Danke.
Der Podcast von Computer und Kommunikation. Kostenlos abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.
Reden wir über Apple, jenes Unternehmen, das über lange Zeit quasi als Vorreiter der digitalen Transformation sowohl der Geschäfts- als auch der Privatwelt galt. Mit seinem iPhone hat ja Apple den Markt für das Mobile Computing aufgerollt und das iPhone hat Apple auch über lange Zeit zum wertvollsten Unternehmen der Welt gemacht. Doch nun ändern sich die Verhältnisse. Es läuft nicht mehr alles rund beim Technologiekonzern aus Cupertino. Nachdem die EU-Kommission mit ihrem neuen Digital Services Act und einer extrem hohen Kartellstrafe Apple mächtig unter Druck gesetzt hat, legen nun das US-Justizministerium und 16 Bundesstaaten mit neuen Kartellverfahren nach. Und die sind längst nicht die einzige Herausforderung für den Apple-Chef Tim Cook. Neil Stumps berichtet.
Merrick B. Garland, der US-Justizminister, sagt es der Presse höchstpersönlich.
Good morning.
Seine Message: Wir greifen jetzt durch.
Apple has maintained monopoly.
Apple hat seine Monopolstellung im Smartphone-Markt beibehalten. Nicht einfach, weil sie im Wettbewerb vorne sind, sondern weil sie gegen Kartellgesetze verstoßen haben.
Federal antitrust law.
Die US-Regierung hat jahrelang ermittelt.
Consumers should not have to pay.
Konsumenten sollten keinen höheren Preis zahlen müssen, weil Firmen Gesetze brechen. Die Behörden werfen Apple unfairen Wettbewerb vor. Die wichtigsten Punkte aus der Anklage.
Die Konkurrenz.
Habe es bei Apple schwerer als die Apple-eigenen Dienste. Den Anklägern passt einiges nicht, sagt Alex Kranz vom Tech-Magazin The Verge.
Zum Beispiel der Fakt, dass eine Smartwatch, die keine Apple-Smartwatch ist, einfach nicht gut mit einem iPhone funktioniert. Cloud-Streaming oder Cloud-Gaming funktioniert nicht auf einem iPhone. Oder wer eine Kreditkarte im iPhone hinterlegen will, muss dafür den Apple Wallet benutzen. Alle Daten gehen also an Apple, ob man will oder nicht.
Auch die iPhone-Nachrichten-App funktioniert nicht gleichberechtigt mit anderen Apps. Wer mit einem Android-Handy chattet, sieht das sofort. Die Nachrichten sind in einer grünen Sprechblase, iPhone-User untereinander chatten in blauen Blasen. Ein Moment auf einer US-Tech-Konferenz vor 2 Jahren zeigt, was das bedeutet. Auf der Bühne sitzt unter anderem Apple-Chef Tim Cook. Ein Mann aus dem Publikum stellt ihm eine Frage. Ich kann meiner Mutter gewisse Videos nicht schicken. Und Tim Cook nur so, dann kauf ihr doch ein iPhone. Laut Anklage unterdrücke Apple neue Ideen von Nicht-Apple-Entwicklern. Sie würden gehindert, Innovationen anzubieten, auch wegen der hohen Gebühren im Apple App Store. In den letzten fast 15 Jahren hat Apple eine Gebühr von bis zu 30% auf den Preis von jeder aus dem App Store runtergeladenen App verlangt, sagt der Justizminister, egal wie groß der App-Entwickler ist. Nutzenden werde es erschwert, von iPhones auf andere Geräte zu wechseln. Außerdem treibe so ein Monopol die Preise hoch. In einem schriftlichen Statement verteidigt sich Apple, man werde sich energisch wehren.
Die Klage bedroht Grundsätze, die Apple-Produkte in einem hart umkämpften Markt herausragend machen. Es ist ein gefährlicher Präzedenzfall, in dem die Regierung vorschreiben will, wie Technologie zu entwickeln sei.
Der Apple-Apfel wird gerade sozusagen in eine transatlantische Mangel genommen, denn auch die EU greift durch. Durch den Digital Markets Act muss sich Apple öffnen und zulassen, dass Entwickler ihre Apps jetzt auch in einem eigenen Store anbieten können. Außerdem muss Apple 1,84 Milliarden Euro Strafe an die EU zahlen. EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager Anfang März, sie versteht den hohen Betrag als Abschreckung.
The messaging from the Apple,
die Message ist natürlich, mach das nicht.
Don't do this.
Macht nichts, was denselben Effekt hat. Auch hier ging es um unfairen Wettbewerb. Apple soll andere Musik-Streaming-Anbieter gegenüber dem eigenen Dienst benachteiligt haben.
We are calling it
iPhone. Apple-Gründer Steve Jobs hat das iPhone 2007 in San Francisco vorgestellt.
It's a revolutionary mobile phone.
Und damit nicht nur die Art, wie wir das Internet nutzen, für immer verändert. Das iPhone hat Apple auch jahrelang zum wertvollsten Unternehmen der Welt gemacht. Mittlerweile hat den Platz aber Microsoft übernommen. Der Boom um künstliche Intelligenz verändert gerade die Verhältnisse im Silicon Valley. Aber ausgerechnet im KI-Bereich liegt Apple offensichtlich zurück. Laut Medienberichten sollen Konkurrenten wie OpenAI schon eine Art KI-Smartphone entwickeln. Apple soll dagegen daran arbeiten, KIs von Google ins iPhone einzubauen, um neue Konkurrenten auf Abstand zu halten.
Nils Dams über Apple und den Druck, der auf dem Unternehmen lastet. Ja, unter Druck gesetzt fühlen sich auch viele Staaten und ihre Regierungen, wenn sie an ihre Sicherheit im digitalen Raum denken. Denn was sich lange Zeit als punktuelles Sicherheitsproblem einzelner Menschen oder Institutionen darstellte, das wird langsam aber sicher zu einem Generalproblem der kollektiven Sicherheit. Während es vor wenigen Jahren noch um Cybersecurity ging, dreht sich jetzt alles um Cyberdefense. IT-Sicherheit, die muss verteidigt werden und eine Neuausrichtung der europäischen und amerikanischen IT-Sicherheitspolitik, die scheint überfällig. Wie die aussehen soll und welche technologischen Konsequenzen sie haben wird, darüber wird seit der Münchner Sicherheitskonferenz Mitte Februar intensiv diskutiert. Die ersten Eckpunkte sind jetzt deutlich geworden und Peter Welchering fasst sie zusammen.
Wenn die Analyse des United States Cyber Command, also der Netzkriegsabteilung des amerikanischen Verteidigungsministeriums, stimmt, dann hat Europa bisher in Sachen IT-Infrastruktur einfach nur verdammt viel Glück gehabt. Die meisten digitalen Angriffe hatten nur sehr begrenzte Konsequenzen. Weder ist tagelang der Strom ausgefallen, noch setzte über längere Zeit die Verteilung lebenswichtiger Güter wie Medikamente oder Lebensmittel aus. Doch Europa darf sich nicht weiter auf sein Glück verlassen. Wie die USA müsse auch Europa raus aus seiner Sicherheitskomfortzone, mahnt der IT-Experte und frühere US-Admiral Michael Rogers.
Wir müssen raus aus unserer Komfortzone und ganz andere Ansätze ausprobieren. Wir können ja nicht einfach weitermachen wie bisher und glauben, es käme etwas Besseres dabei heraus. Meine militärische Erfahrung sagt mir, dass dies wahrscheinlich eine Strategie mit wenig Erfolg wäre.
Bisher wurden Standards für die IT-Sicherheit definiert. Das war nicht sehr erfolgreich, denn nicht einmal Mindeststandards wurden eingehalten. Und das kann Admiral Rogers zufolge böse enden, wenn die Zeiten härter werden. Regierung, Militär und IT-Industrie brauchen eine gemeinsame Strategie für die Cyberverteidigung. Die schnelle Umsetzung von Notfallplänen nach einem digitalen Angriff gehört dazu. Manfred Boudreau-Demer, der Chefinformatiker der NATO, meint, dass Europäer und Amerikaner davon der Ukraine lernen können.
Das ist wirklich gut gelaufen, wie zivile Regierung, Militärs, Industrie und die Gesellschaft als Ganzes da zusammengekommen sind. Das habe ich noch nie zuvor irgendwo anders gesehen. Innerhalb weniger Tage haben sie ihre wesentlichen IT-Systeme in die Cloud verlagert. Ich glaube, das hat ungefähr 14 Tage gedauert. Jeder, der in einer öffentlichen Verwaltung tätig ist, wird staunen, wenn so etwas innerhalb weniger Wochen erledigt wird.
Die Europäische Union will solche Verteidigungsstrategien durch den Cyber Solidarity Act stärken. Alexander Klimburg, Analyst am Zentrum für strategische Studien in Den Haag, einem privaten Think Tank, der auch EU-Behörden berät, erläutert den Ansatz der EU-Kommission so.
Wir beschäftigen uns nicht nur mit einem Cyber-Notfallmechanismus, der von der EU-Kommission bei einem Cyber-Vorfall ausgelöst werden kann, sondern auch mit einer sogenannten Cyber-Reserve. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um IT-Sicherheitsexperten privater Sicherheitsunternehmen, die gegen Honorar von der Kommission eingesetzt werden. Nach Angriffen stehen sie nicht nur in einem EU-Mitgliedstaat zur Verfügung, sondern, wenn die Verhandlungen weiterhin laufen wie bisher, sogar in Ländern wie der Ukraine. Und dann kommen wir von der Resilienz zur Abschreckung.
Eine Strategie der Abschreckung, das klingt nach den doch schon längst vergangen geglaubten Zeiten des Kalten Krieges. Allerdings meint Emily Goldman vom US Cyber Command in Washington, dass solche Abschreckungsszenarien im IT-Sicherheitsbereich anders aussehen müssen als die nuklearen Abschreckungsszenarien im damaligen Kalten Krieg.
Wir müssen das strategische Umfeld verstehen. Der Cyberraum ist anders als das konventionelle oder nukleare Umfeld. Es ist ein vernetzter Raum und wir stehen ständig in Kontakt mit Gegnern, die unsere nationalen Machtquellen direkt erreichen und berühren können. Sie können unseren Wohlstand vernichten, unser geistiges Eigentum stehlen. Und sie können Zwietracht und Misstrauen gegenüber unseren demokratischen Institutionen säen. Um diese Herausforderung zu bewältigen, müssen wir die Initiative haben. Wir müssen die Bedingungen zu unseren Gunsten gestalten.
Doch der in diesem Zusammenhang geforderte transatlantische Schulterschluss, mit dem die zivilen und militärischen Kräfte gebündelt werden sollen, um IT-Sicherheit garantieren zu können, erfährt auch Kritik. Die gesamte Organisation des Internet beruhe auf einem zivilgesellschaftlichen Ansatz, so argumentiert Alexander Klimburg. Der dürfe durch diese neue Verteidigungsstrategie nicht gefährdet werden. Wie das funktionieren soll, bleibt allerdings umstritten.
Peter Wächering berichtete über die Diskussion zur Cyberverteidigungsstrategie der USA und der Europäischen Union.
Digitales Logbuch. Computer und Kommunikation. Eintrag 31849.
Dicker, was gibt's gegen Fingerschmerzen?
Hast du noch eine Wählscheibe? Musst du drehen, nicht in die Löcher drücken.
Du hast wohl eine Scheibe. Alles hochdigitalisiert bei mir.
Dann bist du ja weiter als unsere Behörden. Da läuft nix. Kein Online-Zugangsgesetz.
Was soll da nicht laufen? Zu Hause ausdrucken und zum Abstempeln ins Rathaus laufen? Läuft doch schon seit Jahren. Genau deswegen tut mein Finger weh.
Vom Wartemarke ziehen? Die ist doch schon ein digitales Produkt. Und warten ist sowas von kompatibel in allen Bundesländern. Das versteht selbst die CDU.
Aua!
Welcher Finger?
Mein Zeigefinger vom Wegklicken. Opt-out, opt-out, opt-aua, aua.
Was musst du denn opt-outen?
Drittanbieter. Tausende Drittanbieter. Für jede Website einzeln. Opt-out. Sowas macht wütend.
Lass das bloß nicht deine Gesundheitskarte wissen.
Die olle Petze. Da muss ich auch erstmal Opt-out machen. Warum?
Knacki, das ist betreute Zustimmung. Alles nur zu deinem Besten. Stell dir vor, du hast einen Unfall.
Nein, stell ich mir lieber nicht vor. Ich will nicht meine Daten aus der Karte retten. Ich will, dass sie da gar nicht erst reinkommen. Dasselbe gilt für einen Organspenderausweis. Ob ich einer bin, geht niemand was an.
Das erfährt doch niemand. Die Apps sind sicher.
Auf dem Handy? Wenn Palantir Daten vor der Verschlüsselung saugen kann, kann das auch jede Geldkarte. Hey, eigentlich keine schlechte Idee.
Was denn?
Eine Bezahlkarte für alle. Die Politik feiert doch gerade Bezahlkarten, weil die nicht alles können. Zum Beispiel Geld an die Familie überweisen können sie nicht.
Willst du das uns auch verbieten?
Ich nicht. Das macht die KI, die Gesundheits-KI. Sie kennt alles, was deine Uhr gemessen hat. Willst du was Ungesundes kaufen, klappt das nicht. Willst du dich wieder besaufen, bestellt die KI heimlich das Taxi wieder ab. Und willst du besoffen fahren, springt's Auto nicht an. Alles zu unserem Besten.
Hat KI gerade dein Gehirn amputiert?
Im Gegenteil. Ich erkenne die Geschäftsidee. Verantwortungsdiffusion. Wenn's schief geht, ist immer KI schuld.
Jetzt tut mein Finger weh.
Der aus dem E-Perso? Welcher?
Mein gestreckter Mittelfinger.
Digitales Logbuch. Name Nelke Wolfgang. File closed.
Die Vereinten Nationen verabschieden eine globale Resolution zu KI. Unsere erste Meldung im Info-Update von und mit Michael Stang.
Die Generalversammlung der Vereinten Nationen hat diese Woche einstimmig die erste globale Resolution zum Thema künstliche Intelligenz verabschiedet. Alle 193 Mitglieder der Generalversammlung hätten mit einer Stimme gesprochen und sich gemeinsam dafür entschieden, künstliche Intelligenz zu beherrschen, anstatt sich von ihr beherrschen zu lassen, sagte die US-Botschafterin bei den UN, Linda Thompson-Greenfield. Die nicht bindende Resolution befürwortet die Stärkung der Datenschutzpolitik, die Wahrung der Menschenrechte und den Schutz personenbezogener Daten.
Die Bundesnetzagentur soll in Deutschland die Digitalregeln der Europäischen Union durchsetzen.
Die EU-Mitgliedstaaten müssen nationale Koordinierungsstellen für die Durchsetzung der neuen Regeln gegen illegale Inhalte, Hass, Desinformation und Fälschungen im Internet einrichten. Mit dem Digitale-Dienste-Gesetz kam der Bund dem nun nach. Die Bundesnetzagentur soll die EU-Vorgaben künftig durchsetzen. Der Bundestag stimmte am Freitag für die entsprechende gesetzliche Umsetzung des EU-Gesetzes für digitale Dienste in Deutschland. Das Gesetz legt auch die Höhe der Strafen bei Verstößen fest.
Hacker können weltweit Millionen von Hoteltüren öffnen.
Eine Gruppe von Sicherheitsforschenden hat die Entdeckung mehrerer unter dem Namen UnsaFlock zusammengefasster Schwachstellen bekannt gegeben. Damit lassen sich anhand gefälschter Schlüsselkarten weltweit Millionen von Hoteltüren unbefugt öffnen. Konkret geht es um auf dem SAFLOCK-System basierende RFID-Schlösser des Herstellers Dormakaba. Die betroffenen Schlösser seien in über 3 Millionen Türen in über 13.000 Gebäuden in 131 Ländern verbaut.
Die Speicherung von Fingerabdrücken im Ausweis ist rechtens.
Die Verpflichtung zur Aufnahme von 2 Fingerabdrücken im Personalausweis ist mit den Grundrechten auf Achtung des Privatlebens und auf Schutz personenbezogener Daten vereinbar. Allerdings ist die Verordnung, die diese Aufnahme vorsieht, auf die falsche Rechtsgrundlage gestützt worden. Daher erklärt der Europäische Gerichtshof sie für ungültig. Ihre Wirkungen werden jedoch längstens bis zum 31. Dezember 2026 aufrechterhalten, damit der europäische Gesetzgeber eine auf die richtige Rechtsgrundlage gestützte neue Verordnung erlassen kann.
Internetanbieter liefern meist nicht die versprochene Geschwindigkeit.
Die meisten Internetkunden bekommen in Deutschland nicht die Verbindungsqualität, die ihnen vertraglich zugesichert worden ist. Zu diesem Ergebnis kommt ein Bericht der Bundesnetzagentur. Besonders schlecht läuft es demnach beim mobilen Internet. Nur 4% der Kundinnen und Kunden erreichten die vertraglich vereinbarte Datenübertragungsrate.
Frankreichs Kartellbehörde belegt Google mit einer hohen Millionenstrafe.
Frankreichs Wettbewerbsbehörde hat ein Bußgeld in Höhe von 250 Millionen Euro gegen Google verhängt. Das Tech-Unternehmen habe sich nicht an verpflichtende Abmachungen mit französischen Verlagen und Agenturen zum Urheberrecht gehalten, hieß es in einer Mitteilung der Behörde diese Woche.
Sternzeit, 23. März. Europas 2 Behörden für den einen Weltraum. Um den Kosmos kümmern sich in Europa gleich 2 große Behörden. Die eine ist die Europäische Weltraumorganisation ESA mit Sitz in Paris. In Prag gibt es zudem die EUSPA, die EU-Agentur für das Weltraumprogramm. Anders als die EUSPA ist die ESA keine EU-Behörde. Zu ihren Mitgliedstaaten gehören mit Norwegen, der Schweiz und Großbritannien auch Länder, die nicht Teil der Europäischen Union sind. ESA und EU arbeiten bei manchen Raumfahrtprojekten eng zusammen, etwa beim Erdbeobachtungsprogramm Copernicus und beim Satellitennavigationssystem Galileo. Immer wieder gibt es Reibungsverluste, weil nicht ganz klar ist, wer sich um welche Aspekte der Projekte kümmern soll und wer sie bezahlt. Die Europäische Union verfolgt auch ganz eigene Projekte. So soll IRIS2 für sicher verfügbare und gut verschlüsselte Breitbandkommunikation sorgen, für staatliche Stellen und private Unternehmen. Die ESA kümmert sich viel um die Raumstation und wissenschaftliche Missionen im All, etwa Sonden zum Mars. Sowohl die ESA als auch die EUSPA wollen mit ihrer Arbeit die Wirtschaft Europas stärken. Allerdings sehen viele Fachleute mit gewisser Sorge auf die Doppelstrukturen in der europäischen Raumfahrtverwaltung. Will Europa international im Weltraumgeschäft weiter mithalten, muss es sich deutlich straffer organisieren. Ähnlich wie es die Industrie etwa bei der Neuordnung zum Bau der Ariane 6-Rakete getan hat. Allerdings ist völlig unklar, wie sich die ESA auflösen und in die europäischen Strukturen integrieren ließe.
Das war Computer und Kommunikation für diese Woche. Am Mikrofon war Manfred Kläuber.